aber so haben wir den auch komprimiert und kompakt vor uns. Wer eine Bibel dabei hat, darf natürlich gerne mitlesen. Da schreibt Paulus: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, also da muss man erklären, früher hat man das halt so geschrieben, da hat man, wenn man Geschwister angesprochen hat, hat man Brüder gesagt, das war halt eine andere Zeit. So habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind des Nachts betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt bzw. ermutigt, ist das gleiche Wort im Griechischen, einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Nun, wir kommen ja gerade von der Segnung. Und Segnung ist ja immer ein besonderer Anlass, ist ein besonderer Tag, ein besonderer Anlass. Und eigentlich leben wir ja unser Leben auch so, von Event zu Event. Ja, das sieht man an den Feiertagen und das sieht man auch so an Familienfeiern. Ja, man lebt so von einem aufs andere. Dann kommt der Urlaub, dann freut man sich auf dieses. Und das ist eigentlich wie so eine Art Tagestrott. Das wiederholt sich ja auch immer wieder. Das Leben mit Gott ist alles andere wie ein Trott. Das Leben mit Gott ist spannend. Es ist kein Tagestrott. Es ist kein Leben von Event zu Event, sondern es ist ein Leben, was erfüllt ist, jeden Tag. Und gleichzeitig ein Leben, was auf Hoffnung hinlebt. Unser normales Leben hier auf der Erde, wenn wir doch ganz ehrlich sind, wir leben, die besten Jahre sind ja so, ja, so im Mittelalter, wenn man so alles richtig genießen und erleben kann. Und dann kommt nachher das Rentenalter, das kann man dann auch noch genießen. Aber was kommt danach? Und das Interessante im christlichen Glauben ist, dass der Höhepunkt. Die Bibel vergleicht das Leben, oder Paulus vergleicht das Leben hier auf der Erde mit einem Laufen in einer Rennbahn. Er sagt, ich laufe wie in einer Rennbahn und ich möchte den Siegespreis gewinnen. Wir wissen das von der Olympiade und von allen möglichen Sportarten. Da geht es darum, den Siegespreis zu erlangen. Da geht es nicht um das Rennen an sich, sondern um das Ziel, am Ziel anzukommen. Und im Glauben an Gott ist es genau das Gleiche. Der Glaube an Gott ist kein Entertainment dafür, dass wir unser Leben einigermaßen schön leben und ein bisschen noch mit Religion ummalen können, sondern der Glaube an Gott ist tatsächlich ein erfülltes Leben, was aber ein Finale hat. Und in der Bibel wird dieses Finale als der Tag des Herrn bezeichnet. Das ist wie so eine Geheimsprache. Immer wenn in der Bibel steht Tag des Herrn, dann meint das die Ziellinie. Und mit Ziellinie meint das eigentlich der Anfang. Der Anfang einer neuen Zeit, der Anfang eines neuen Lebens. Nämlich der Anfang des ewigen Lebens. Das beginnt eigentlich jetzt schon hier. Das Leben hört nicht dann einfach auf. Und mit dem Tag des Herrn werden alle diese Ereignisse bezeichnet, von denen wir zum Beispiel letzte Woche gehört haben, wo Gerd hier gelehrt hat, von der sogenannten Entrückung. Ja? Also das mag sich jetzt für einige, die jetzt hier neu sind, wie Science Fiction anhören, aber das steht tatsächlich so in der Bibel und das glauben wir auch. Es wird eine Zeit geben, die Bibel spricht, das kann jederzeit sein, die wird eingeläutet durch die sogenannte Entrückung. Da werden alle Christen, alle, die in einer lebendigen Beziehung mit Gott stehen, ihr kennt ja noch Enterprise von früher, ja? Wir waren in den 70er Jahre, oder? Mit dem Beamen. Scotty, beam me up. Es ist lustig, aber tatsächlich spricht die Bibel dafür. Wir haben darüber gelehrt in der Offenbarung, diese Zeit wird mit der Entrückung eingeläutet. Ja, lass es jetzt einfach mal so stehen. Wir gehen jetzt einfach mal weiter, ja? Und schauen uns den Text hier an, den wir hier vor uns haben. So schreibt Paulus: im Vers 11, den mal ein bisschen größer gemacht, deshalb ermutigt, also wie gesagt, das Wort ermahnen kann man auch als ermutigen bezeichnen, deshalb ermutigt einander und erbaut einer den anderen auf, wie ihr auch tut. Wir haben ja immer Angst vor dem, was in der Zukunft kommt. Oder wenn der Tag des Herrn auch in manchen Kirchen, Gemeinden gelehrt wird. Und hier ist tatsächlich auch dieses Wort Zorn im Text drin. Und dann spricht man oft von dem Zorn Gottes und alles. Und dann ist es alles so dunkel und so finster, dass man sich am liebsten gar nicht damit beschäftigt. Aber warum schreibt Paulus, deshalb ermutigt euch damit? Die Thessalonicher lebten in einer schweren Zeit. Die Christen wurden verfolgt. Warum? Das werden wir gleich noch sehen. Und Paulus sagt, haltet an Gott fest. Er meint es gut mit euch. Und er versucht, die Gemeinde zu ermutigen. Letztes Jahr hatten wir durch die Offenbarung gelehrt. Also wer Internet von euch hat, kann das gerne mal sich da einloggen auf unserer Homepage und darf dann mal so, wenn er unterwegs ist, die Woche über oder am Bügeln ist oder keine Ahnung, kann dann mal die Offenbarung hören. Ich weiß nicht, ob ihr über die Offenbarung schon Predigen gehört habt. Wir hatten letztes Jahr von Januar bis März durch die ganze Offenbarung gelehrt und da haben wir all diese Dinge angesprochen. Und auch die Thessalonicher hatten einiges davon gehört. Deshalb kann Paulus schreiben, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Warum? Weil sie schon vieles wussten darüber. Paulus hat es ihnen gelehrt. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Sprich, genau dann wird dieser Tag kommen, wenn man nicht damit rechnet. Ein Dieb kommt auch nicht, wenn er vorbereitet, wenn er empfangen wird, Empfangskomitee, sondern er kommt dann, wenn man nicht damit rechnet. Und zwar wird das so beschrieben, wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit. Also ein Indiz für diesen Tag des Herrn ist, ich sag mal, scheinbarer Frieden und Sicherheit. Ist euch schon mal aufgefallen, natürlich ist euch aufgefallen, dass wir nie eine Zeit hatten, wo wir so viel Frieden und Sicherheit hatten, mal wenigstens äußerlich gesehen. Seit 70 Jahren gibt es auf europäischem Boden keinen richtigen Krieg mehr. Das hat es noch nie gegeben. Seit 25 Jahren feiern wir bereits den Fall der Mauer. Man könnte auch sagen, ja, das Ende des Kalten Krieges. Also eine Zeit, die so in der Weise noch nie gegeben hat. Das fällt total auf, wenn es dann mal so einen Konflikt gibt, wie jetzt an der Krim in der Ukraine. Da guckt alles hin. Früher hätte man das überhaupt nicht beachtet. Es gab so viele Konflikte überall, aber jetzt merkt man das. Oh, das ist ja sehr nah an uns dran. Frieden und Sicherheit. Aber es gab auch noch nie eine Zeit vorher, würde ich jetzt mal behaupten, wo Menschen so desinformiert und desinteressiert waren an dem Weltgeschehen. Wir haben ja alles, ja. Ich habe so eine App auf meinem Handy drauf. Ich habe schon überlegt, die abzubestellen. Das macht immer Bing, da kommt immer die neuesten Nachrichten. Ich habe zum Beispiel, ich muss gestehen, kurz vor dem Gottesdienst habe ich gelesen, dass der VfB-Trainer abgeschossen worden ist. Also er musste gehen, ja. Das habe ich jetzt eben. Ich denke, ich werde mir das abschalten. Ja, das ist ja schlimm. Vielleicht geht es dir jetzt auch da und du kannst gar nicht dich richtig auf die Predigt konzentrieren. Vielleicht hast du es jetzt auch nur von mir gehört. Ja. Aber bei so vielen Niederlagen, was will man da machen? Naja, auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, Information ohne Ende zu bekommen. Und dennoch sind wir total desinformiert, was in der Welt passiert. Besonders junge Menschen. Und ich muss das zu unserer Schande sagen, besonders Christen. Fromme Menschen drehen sich häufig nur um ihr Ding, ja. Und da sollten wir uns auch mal ein Beispiel nehmen an Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben und vielleicht morgens in der S-Bahn sitzen und die Zeitung von vorne bis hinten lesen. Okay, jetzt heißt es aber hier weiter, wenn sie sagen Friede und Sicherheit und jetzt kommt anscheinend ein Widerspruch, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über eine Schwangere, denn sie werden nicht entfliehen. Plötzlich im Sinn von unvorbereitet. Wenn ihr euch mal diesen Text anschaut, dann ist da ein bisschen ein Widerspruch. Wir haben ja einige Mütter hier vorne gehabt. Nun, Geburtswehen kommen plötzlich, aber eigentlich weiß man, dass sie kommen, oder? Spätestens wenn man im 9. Monat ist, dann muss man damit rechnen, mit den Geburtswehen. Und Paulus drückt das hier irgendwie aus. Er sagt Frieden und Sicherheit und plötzlich bricht etwas herein. Also Paulus will damit ausdrücken, es ist wie bei einer Geburt. Eine Geburt geschieht plötzlich, aber doch nicht plötzlich. Bei einer Geburt weiß man, wann das Kind kommt. Mal wenigstens ungefähr. Und man weiß auch, wann man ungefähr mit Geburtswehen zu rechnen hat. Und ich finde das Bild so interessant, was Paulus hier gebraucht. Mit anderen Worten, Paulus sagt, Frieden und Sicherheit in der letzten Zeit, vor dem Tag des Herrn. Und es wird plötzlich kommen, der Tag des Herrn. Aber man kann auch damit rechnen, wenn man sich mal umschaut, wenn man mal die Augen aufmacht, wenn man sich mal informiert. Ja, und einige von uns, die halt eben informiert sind, sehen die Zeit und lesen vielleicht auch mal Hintergrundinformationen und haben vielleicht auch schon davon gehört, von dem großen Crash, dass es irgendwann mal den großen Knall geben kann. Aber wir leben offensichtlich nicht so, als dass es diesen Knall geben kann. Und mittlerweile, ich zitiere jetzt nur mal zwei, ich halte hier keinen politischen Vortrag, keine Angst, bin ich der falsche Mann zu. Aber einfach nur mal, um zu sehen, was dieser Frieden und Sicherheit, was da so im Hintergrund abläuft. Das sagt zum Beispiel William White, Chefökonom. Es ist kaum vorstellbar, dass all diese Schulden, die wir haben, bedient und zurückgezahlt werden. Das ganze System kann unter dieser praktisch untragbaren Schuldenlast jederzeit zusammenbrechen. Stand in der Welt vor kurzem. Dann sagt der Investmentstar Mark Faber, vor ein paar Monaten, ein Staatsbankrott ist denkbar. Die Fed, also die Zentralbank, weiß jetzt schon nicht mehr, was sie noch anders tun soll. Das Ende vom Lied ist der totale Kollaps. Und wenn die US-Wirtschaft kollabiert, können andere Wirtschaftsregionen sich dem kaum entziehen. Die Folge ist eine Weltwirtschaftskrise. Das sind Dinge, da könnte man jetzt tausende Sachen lesen. Was ich damit sagen will, das ist so sehr gut oder sehr typisch. Ja? Auf der einen Seite Frieden und Sicherheit. Wir genießen den Frieden und Sicherheit, die Sicherheit. Auf der anderen Seite ist hintenrum vieles am Rumoren. Wir sehen das auch in Fernsehdiskussionen, wir lesen das in Berichten und so weiter. Und Paulus sagt, macht die Augen auf. Schaut euch um. Und ich behaupte, so eine Zeit, wie wir die hier heute haben, hatten wir bisher nie gehabt. Global auch, dass wir so viel die globalen Geschehnisse sehen können, was global alles läuft. Und auch nie, dass global so stark alles vernetzt ist, dass irgendwo ein Rädchen falsch gedreht wird und das ganze Ding kollabiert. Ja? Das ist mit Sicherheit schon ein sehr interessantes Thema. Und jetzt kommen wir hier aber zum Eigentlichen, was Paulus schreibt. Im Vers 4, ihr aber, man könnte auch sagen, und deshalb, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb ergreife. Sprich, macht eure Augen auf, schau um dich rum, schau, was passiert. Deshalb ist es wirklich auch wichtig, sich auch auszukennen, was politisch passiert, was wirtschaftlich passiert. Wir sollten interessiert sein, auch als Christen. Ja? Nicht einfach sagen, das ist die Welt, da habe ich nichts mit zu tun. Sondern wir setzen uns damit auseinander, damit wir sehen, wie die Abläufe sind, was um uns herum geschieht, was um uns herum passiert. Und gleichzeitig lesen wir erstaunlich, das ist jetzt nur ein Text, erstaunlicherweise Dinge, die wir in der Bibel prophetisch sehen, die in der heutigen Zeit, man kann da manchmal wie eine Tageszeitung lesen, ja, was in der heutigen Zeit eintrifft. In Vers 5 heißt es, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht und die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Paulus spricht hier von zwei Gruppen von Menschen. Paulus spricht von den Übrigen, ja, und er spricht von den Söhnen des Lichtes. Nun frage ich mich, oder frage ich euch, frage ich uns, wer sind die Söhne des Lichtes? Von wem spricht er da?
Wenn wir hier in unseren Kreis hier reingucken, wen bezeichnet er da als Söhne des Lichtes und wer als die Übrigen? Nun, interessanterweise sagt ja Paulus hier, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes. Und hier dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, dass wir einfach das rausnehmen und lesen hier, ihr alle seid Söhne des Lichtes, also sind damit alle Menschen gemeint. Wir sind ja alle Kinder des Lichts. Nein, das ist nicht so gemeint. Man muss immer sehen, Paulus hat ja eine bestimmte Personengruppe angeschrieben. Und er schreibt hier die Gemeinde an, in Thessalonich. Das ist also eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und diese Gruppe zeichnet ja was aus. Und was die Gruppe auszeichnet, dann müssen wir mal zum Beispiel auch mal zurückblättern. Im Kapitel 1, da wird uns diese Gruppe von Menschen nämlich beschrieben, was sie ausmachte als Gemeinde. Da heißt es im Kapitel 1, Vers 9, denn die Menschen, also in der ganzen Gegend, die Menschen erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr, und jetzt beschreibt Paulus das, was die gemacht haben, diese Thessalonicher, die er als Söhne des Lichts bezeichnet, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, dass er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet hat vor dem kommenden Zorn. Also, Paulus beschreibt diese Gruppe von Menschen, die er hier adressiert, als Menschen, die sich von Götzen zu Gott bekehrt haben. Also müsste man folgerichtig sagen, wenn Paulus von Söhnen des Lichtes spricht, dann spricht er von Menschen, die sich von Götzen zu Gott bekehrt haben. Nun, jetzt sagst du, ja, es gibt aber gar keine Götzen. Wir haben keinen Baal, ja, wir haben keine irgendwelche Totempfahle. Gott sei Dank haben wir keine Götzen mehr. Luther schreibt im großen Katechismus Folgendes. Woran du nun, sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Hoppla. Plötzlich definieren wir den Begriff Götzen ganz anders. Und da gibt es einen Haufen, das können Dinge sein. Das können Menschen sein. Das können Menschen sein, die wir ganz lieb haben. Und wir sagen, das ist doch biblisch. Wir sollen uns doch lieben. Aber wenn ich mein Herz daran hänge, wenn es mir wichtiger ist als alles andere und ich Gott hinten dran hänge, kann mir das zum Götzen werden. Ein Mensch kann zum Götzen werden. Ein Götze ist eigentlich alles, ohne dass ich nicht leben kann. Man sagt das ja auch gerne. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Das ist ja auch wunderschön. Wunderschöner Liebeserweis. Ja? Aber es kann auch fatal sein, wenn wir Dinge brauchen. Oder die Arbeit kann zum Götzen werden, der Wohlstand kann zum Götzen werden. Oder auch Mammon kann zum Götzen werden. Wisst ihr, was Mammon ist? Das ist Geld. Jesus bezeichnet Geld als einen Götzen und nennt ihn Mammon. Lass mich hier nochmal Luther zitieren, damit uns das ein bisschen deutlicher wird. Auch nochmal aus dem großen Katechismus. Finde ich übrigens sehr, sehr gut. Kennt ihr den großen Katechismus? Wer hat ihn schon mal gelesen? Also jeder, der in der evangelischen Kirche drin ist, muss den eigentlich können. Das hat Luther gesagt, Pflichtlektüre, jede Woche einmal lesen. Okay. Luther sagt, ein Gott, der heißt Mammon, das heißt Geld und Gut, das ist der allgemeinste Abgott auf Erden. Wer Geld und Gut hat, der weiß sich in Sicherheit, ist fröhlich und unerschrocken, als sitze er mitten im Paradies. Der keins hat, der zweifelt und verzagt, als wisse er von keinem Gott. Denn man wird ja ganz wenig Leute finden, die guten Mutes sind und weder Trauer noch Klagen, wenn sie den Mammon nicht haben. Das klebt und hängt der menschlichen Natur an bis in die Grube. Das hat Luther gesagt. Mit anderen Worten, diese Götter brauchen wir anscheinend, damit wir beruhigt sind. Und wir haben eben gesehen anhand von diesem Beispiel, was ist, wenn dieser Gott plötzlich mal weg ist, wenn da alles zusammenkracht. Was haben wir dann? Damals war das Römische Reich tonangebend, als das hier geschrieben wurde. Und die Menschen lebten im Pax Romana, im römischen Frieden. Und um die Menschen ruhig zu halten, gab man ihnen Brot und Spiele. Wir kennen diesen Ausdruck. Und
man gab den Leuten auch Götter. Sie hatten also so richtige Götter gehabt. Es gab tausende von Götter, die sie angebetet haben. Und so hat man diese Leute ruhig gehalten, dass sie schön eingelullt waren. Die Frage ist, es gab eine Gruppe, die verfolgte man im Römischen Reich zunehmend. Das waren die Christen. Und man fragt sich, warum wurde ausgerechnet diese Gruppe verfolgt? Sie hatten doch auch nur einen Gott. Den haben sie halt anders genannt. Warum wurden die Christen verfolgt? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Weil wenn ein Mensch das macht, was Paulus hier sagt, mit den Korinthern, mit den Thessalonichern, du lässt die Götter hinter dich und willst den einen Gott nachfolgen, du bekehrst dich zu dem einen Gott, dann passiert was. Deine Augen werden geöffnet. Dir geht ein Licht auf. Deshalb Söhne des Lichts. Dir geht ein Licht auf. Der Kirchenvater Tertullian schrieb zur Zeit des Römischen Reiches Folgendes. Deshalb also sind die Christen Staatsfeinde, weil sie den Kaisern weder sinnlose noch verlogene oder verwegene Ehrungen erweisen, weil sie als Menschen, die die wahre Religion besitzen, auch die Festtage der Kaiser lieber in ihrem Herzen als mit Ausschweifungen feiern. Und er hat es sehr deutlich ausgesprochen und er hat darüber gesprochen, weil Christen nicht irgendwelchen toten Götzen nachlaufen wollen, weil Christen keine Menschen anbeten wollen, weil Christen Jesus anbeten. Und das löst einen Paradigmenwechsel aus. Das löst etwas aus im Kopf. Den Menschen geht ein Licht auf. Sobald du dich bewusst zu Gott wendest und gegen die Götter eintauschst, was Götter sind, haben wir eben von Luther gehört und verschiedene andere Dinge, dann sagt Jesus Folgendes, dann passiert Folgendes. Im Offenbarung 3, Vers 20, diesen Vers zitiere ich ganz gerne, weil das so plastisch, so deutlich macht, dann passiert was. Es passiert was erstmal im Kopf. Ich erkenne, wow, es gibt ja doch vielleicht Götter in meinem Leben. Und diese Götter hindern das, dass ich diesem Gott Raum gebe, dem wirklichen Gott. Und dann sagt Jesus selbst, schreibt das, sagt das in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, Achtung, ich stehe vor deiner Tür, vergleich das mit einem Haus. Ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe und ich klopfe und ich klopfe. Gott klopft an deinem Leben. Und dann sagt er weiter, wenn jemand meine Stimme hört, und die Türe öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Was hat denn das mit dem Essen zu tun? Das können wir heute nicht mehr richtig verstehen. Das hat was mit inniger Gemeinschaft zu tun. Mit anderen Worten, wenn ich mich ausrichte auf diesen Gott, ich habe diesen Vers auch hier dabei, wenn ich mich auf diesen Gott ausrichte und sage, Gott, ich will von nun an dir Raum geben und ich öffne die Türe, dann kommt Jesus, was passiert dann? Er knipst das Licht an, die Augen gehen auf, ich sehe das ganze Gerümpel in meinem Leben rumstehen, ich erkenne plötzlich, was gut ist, was schlecht ist, was mich vielleicht bisher gefangen gehalten hat und was mich beeinflusst, vielleicht auch negativ beeinflusst hat und ich lege das Jesus hin und er kommt in mein Leben rein, durch seine Kraft, durch seinen Geist und macht Ordnung in meinem Leben. Da sind wir wieder, deswegen, ich habe diesen Exkurs jetzt gefahren, damit wir wissen, was sind Söhne des Lichts? Im Hebräischen ist diese Bezeichnung Sohn des wichtig. Im Hebräischen heißt das immer eine Identifikation. Wenn es heißt Sohn des Lichts, das ist ein Mensch, der sich mit dem Licht identifiziert. Und als Licht kann man gleichzeitig Gott gleichstellen. Das heißt, ich möchte mich mit Gott identifizieren. Das ist der Grund, warum Christen Christen genannt wurden. Christen ist ein Schimpfwort. Das war eine Beleidigung. Man hatte diese Jesus-Jünger gesehen und hatte sie Jesus genannt. Ah, da kommt wieder so ein kleiner Jesus, weil sie immer von Jesus redeten. Deswegen hat man sie Christus genannt, kleine Jesus. Und so kam dieser Name zustande. Heute sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Die meisten von uns nennen sich Christen. Aber was macht das aus? Das genau, was hier steht. Und dann gilt das, was im Vers 9 steht. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Da passiert nämlich was. Jesus ist in meinem Leben und er macht was neu. Das Licht kommt in mein Leben rein, in all die dunklen Winkel meines Lebens. Und das gilt für uns alle. Das gilt für mich auch als Pastor. Ich brauche das jeden Tag neu. Ich will da kein Gerümpel haben. Ich sage Gott jeden Tag neu, leuchte die hintersten Winkel meines Lebens aus.
weil ich möchte, dass er mich ausfüllt. Und weißt du, das ist so eine starke Aussage, die hier steht. Denn Gott, nimm's mal ganz persönlich, denn Gott hat dich nicht zum Zorn bestimmt. Gott möchte nicht zornig werden auf uns. Gott möchte nicht Gericht über uns bringen. Gott möchte uns nicht strafen nach dem Leben mit ewigem Getrenntsein von Gott. Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Und deshalb sagt er das hier, deine Bestimmung ist eine ganz andere. Deine Bestimmung ist nicht Zorn von Gott, sondern deine Bestimmung ist Heil, Erlösung, Heil werden. In Heil steckt zu viel drin. Heil, Erlösung, Heilung. Das möchte Gott mit unserem Leben. Und das ist unsere Bestimmung. Ja, eines jeden Einzelnen. Da heißt es hier im Vers 5, denn ihr alle, also alle, die das glauben und die Türe öffnen, von dem wir eben geredet haben, ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis, also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Bei dem Thema hier geht es nicht um Intelligenz, es geht nicht um Status, es geht nicht um Bildung, es geht nicht um theologisches Wissen. Es geht nicht mal eigentlich im Großen und Ganzen um Durchblick. Je mehr Durchblick ich habe, umso mehr wird mein Licht aufgehen. Was eigentlich hinter den Kulissen des scheinbaren Friedens abgeht. Nein, Paulus geht es hier um das Big Picture. Ja? Paulus geht es hier um das Big Picture. Ihr kennt ja vielleicht diese Sendung. Ich find diesen Namen gut, Big Picture. Paulus, Gott will, dass wir das Big Picture haben. Gott will, dass wir nicht nur das Leben sehen, wo wir jetzt gerade sind, jetzt heute. Heute freue ich mich nochmal, heute haben wir nochmal ein Event und dann gehen wir zum nächsten Event. Sondern Gott möchte, dass wir das Big Picture sehen, das große Bild. Er möchte, dass wir sehen, dass wir eingebunden sind in einem Leben und dass wir halt nicht leben wie die Tiere, dass wir einfach mal ein paar Jährchen hier auf der Erde leben und dann ist es vorbei. Sondern, deswegen passt das Thema hier auch so gut rein. Gott will, dass wir erkennen, das Leben beginnt. Hier haben wir eben 6 Kinder und einen Segen Gottes gestellt. Und wir haben sie gesegnet für das Leben, dass sie ein erfülltes Leben haben, dass sie geschützt werden, dass sie ein Segen sein können für andere Menschen. Aber bis wohin geht das? Es geht weiter. Es nimmt seinen Anfang hier. Und hier haben wir diese Ziellinie, der Tag des Herrn zum Finale. Und Gott möchte, wenn er kommt, dass alle dabei sind. Diese kleinen Kinder, die eines Tages eine ganz persönliche Entscheidung für Jesus treffen. Deswegen beten wir dafür. Christ wird man nicht einfach. Du wirst ja auch kein Hamburger, wenn du ins McDonald's gehst. Ja? Das ist ja auch so ein Spruch, denn der wird allen möglichen übrigens zugeschrieben. Ich habe gestern noch mal ein bisschen gegoogelt. Ich habe mittlerweile 30 Leute, wo unten ein Zitat steht, wer diesen Spruch erfunden hat. Sogar Albert Einstein. Wobei es ja noch keinen McDonald's gab damals. Aber nur um zu sagen, man wird nicht einfach Christ. Oder man ist nicht einfach Christ, sondern Christ wird man durch ein Licht, was einem aufgeht. Das will auch Luther ausdrücken in seinem Katechismus, wenn er das deutlich macht. Ja, und deshalb heißt es hier, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Gott hat uns, ich könnte hier im Zorn Gottes predigen, das will ich gar nicht. Ja, Gott ist heilig und wir sind Sünder und man könnte theoretisch auch darüber predigen. Aber weißt du, das ist kein Thema für dich, wenn du siehst, zu was er dich berufen hat. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern du bist bestimmt zum Erlangen des Heils. Und schaut mal genau hin, was da steht. Du bist bestimmt zum Erlangen des Heils. Du bist nicht einfach dabei, sondern erlangen, das muss man erlangen. Das muss ich wollen von ganzem Herzen. Dass ich sage, Gott, ich will das haben von ganzem Herzen. Das Heil erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt, ja, es ist auch ein Ermahnen. Es ist echt eine Dringlichkeit. Weil ich will nicht ohne diese Gnade, die er mir anbietet in Jesus, irgendwann mal vor Gott stehen. Das kann ich gar nicht. Ja? Und glaubt mir das. Ich meine, ich habe ja auch ein Recht, das zu sagen. Wenn ihr denkt vielleicht, ja, der ist ja Pastor, der ist ja Geistlicher. Ja? Ich meine, der wird ja schon und so. Aber ich weiß das. Paulus schreibt, ich weiß, dass in mir, in meinem Herzen nichts Gutes wohnt. Und deshalb brauche ich dieses Heil in Jesus jeden Tag neu, dass er mich erlöst. Und das nehme ich in Anspruch. Der für uns gestorben, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Das ist deine Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Und die hängt ab nur lediglich von einer Entscheidung. Und sie hängt ab von deiner Entscheidung. So einfach ist das. Und noch ein letzter Punkt. Leben als Söhne des Lichtes. Paulus bezeichnet die Thessalonicher als Söhne des Lichtes. Und ich möchte noch ein Wort an diejenigen unter uns weitergeben, die zwar den Status haben, Söhne des Lichtes zu sein, das heißt, du identifizierst dich damit, aber mit dem Leben hängt es dann oft. Ich habe das ebenso gedacht, wo wir dieses Lied gesungen haben, gib mir ein ungeteiltes Herz. Wir singen manchmal ein Zeugs, also gute Sachen, ja, aber meinen wir das wirklich so? Und wisst ihr, was der größte Vorwurf an Christen ist? Dass sie Heuchler sind. Das ist der größte Vorwurf an Christen. Dass sie immer da von der Bibel palavern, dass sie fromme Lieder singen und so weiter und rausgehen und überhaupt nicht den Unterschied machen. Da ist überhaupt kein Unterschied da. Dieser Vorwurf wird uns von Menschen gemacht, die halt eben damit nichts anfangen können. Und der meiste Hinderungsgrund für Menschen, die nicht mit Gott leben wollen, der meiste Hinderungsgrund sind andere Christen. So will ich doch nicht wie die da. Und Gottes Absicht ist eigentlich eine ganz andere. Jesus fordert hier die Gemeinde auf. Er sagt, ihr aber seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wieder wie ein Dieb ergreife. Oder also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Deshalb ermahnt einander und baut einer den anderen auf, wie er auch tut. Das gilt für uns als Christen. Das gilt für uns. Leute, wir können nicht einfach durch den Tag pennen. Wir können nicht einfach so durch das Leben durchlaufen und alles mitnehmen, was wir kriegen. Damit zeigen wir, wir machen ja gar keinen Unterschied. Und dann wollen wir irgendwelche frommen Sprüche klopfen und wollen anderen erzählen, wie toll das ist, wenn man Jesus kennt. Seitdem ich Jesus habe, brauche ich nichts anderes mehr. Und unser Leben zeigt oft ganz was anderes. Paulus ermahnt diese Leute, dran zu bleiben. Bleib am Ball, nutz dein Potenzial, denk dran, was du hast und ergreife es. Lieg nicht einfach da, geh nicht einfach so durchs Leben. Deshalb sagt er am Schluss diesen Vers 8, wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Das heißt, ständig auf Empfang stehen. Und nicht einfach nur sonntags mal in den Gottesdienst kommen, das war's dann, das ist mein Christsein, sondern ständig auf Empfang stehen. Wir haben vor 2 Wochen darüber gesprochen, das sagt Paulus, denn das ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr die Nähe Gottes sucht. Wir brauchen das, so dringend. Und hier in diesem Vers sind eigentlich wieder alle 3 Begriffe drin, die im 1. Thessalonicher immer wieder angesprochen werden. Der Glaube. Da ist die Rede vom Brustpanzer des Glaubens. Der Glaube an Jesus ist wie ein Brustpanzer. Also hier ist die Rede von so einem römischen, heute würde man sagen, eine schusssichere Weste. Ja? Wozu brauchst du eine schusssichere Weste? Die gibt mir Sicherheit, dass ich nicht irgendwie umgebracht werde. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir laufen als Christen einfach so darum. Wir laufen schutzlos darum. Das fängt schon morgens an, wenn ich aufstehe, oh, ich habe keinen Bock zum stille Zeit machen. Stille Zeit für alle Nicht-Eingeweihten, das ist so eine Zeit, wo man einfach mit Gott verbringt. Ja? Du stehst auf, schlägst die Bibel auf und sagst, Gott, hilf mir, schütz mich, geh mit mir. Ey, es gibt Christen, sicherlich auch hier, es gibt Christen, die können die ganze Woche die Bibel im Schrank liegen haben. Und wisst ihr, mir geht es nicht darum, dass ich jetzt hier rumhack, du musst die Bibel lesen, du musst beten, du musst dies, du musst jenes, sondern einfach zu sagen, ich brauche das. Ich möchte auf Empfang stehen, ich möchte bereit sein. Die Bibel vergleicht das ganz oft so mit diesem Dieb, der da Einzug hält und uns einnehmen will. Dass wir einfach auf Empfang gestellt sind, den Glauben oder die Liebe. Hier ist die Rede von der Liebe. Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Die Liebe, die brauchen wir. Ich möchte näher bei Gott sein. Was ist dein größter Wunsch? Wir haben eben von Leidenschaft gesungen. Macht dein Glaube, ist das Leidenschaft? Macht das was aus? Oder lebst du dein Glaube eher im Trott? Ich will nicht eher aufhören, bis dass ich merke, dass Gott da ist. Ich möchte ihn begegnen, ich möchte ihn suchen. Und die Liebe auch untereinander, dass ich mich korrigieren lasse. Ey, es gibt viele Themen, über die man reden könnte. Viele Themen, auch moralische Themen. Themen, womit Christen zu kämpfen haben. Wo du auch weißt, wo Sünde mit ins Spiel kommt. Und da ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig auferbauen, gegenseitig ermutigen. Wir haben zum Beispiel Hauskreise. Wir haben über 40 Hauskreise verteilt in der Region. Und unser Wunsch ist, dass in den Hauskreisen, dass über diese Dinge geredet wird. Ich habe das schon öfters gesagt. Das macht den Glauben letztendlich aus, dass wir sagen, hey, wo hängt's? Wo können wir uns gegenseitig ermutigen, vielleicht auch mal ermahnen und gegenseitig mal aufmerksam machen auf verschiedene Dinge? Immer im Blick darauf zu sehen, hey, wir leben hier in einer Zeit und irgendwann ist die Ziellinie erreicht. Dann stehen wir vor Gott. Und wir leben nicht einfach so döspaddelmäßig durch den Tag, sondern wir rechnen mit Gott, wir rechnen mit seiner Wiederkunft, wir rechnen damit, dass er heute wirkt, dass er heute was machen will. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Und letztendlich das Letzte hier, die Hoffnung des Heils. Hoffnung ist in der Bibel immer die Definition von etwas, von dem man ganz sicher weiß, dass man es hat, obwohl man es nicht sieht. Hoffnung des Heils. Ich weiß das. Hier wird gesprochen von dem Helm des Heils. Das ist Erlösung, das ist Sicherheit. Das gibt mir Sicherheit. Ich habe Sicherheit in meinem Glauben. Und das dürfen wir uns gegenseitig auch zusprechen und darin leben. Heilung, Zuversicht und Geborgenheit. Und dann können wir tatsächlich ganz easy, ganz einfach von der Zukunft sprechen. Dann können wir ganz einfach von dieser Ziellinie sprechen. Dann stehen wir im Leben. Dann können wir damit rechnen, jederzeit, dass Jesus wiederkommt. Und dass irgendwann Schluss ist. Ja, aber ich wollte doch das noch und dies noch machen. Ah, das muss ich das noch in Ordnung bringen. Nein, ich kann jeden Tag in der Bereitschaft leben. Ihr kennt das Zitat wahrscheinlich vom Luther, ja, mit dem Apfelbäumchen. Dass Luther gesagt hat, und wenn ich wüsste, der Herr kommt morgen wieder, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Mit anderen Worten, hey, ich lebe heute schon. Ich muss da nicht, der Herr kommt morgen wieder, jetzt muss ich einiges noch in Ordnung bringen. Nein, Luther hat das für sich erkannt. Ich lebe heute so, dass Jesus heute wiederkommen könnte. Ich kann ganz relaxed sein, ich muss gar nichts in Ordnung bringen, weil ich lebe jederzeit mit Gott. Ich lebe jederzeit in dieser Bereitschaft. Und ich lebe jederzeit mit dem Wissen, dass er wiederkommen könnte. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Jesus, und ich danke dir, dass du hier bist, dass du dich einfach nur danach sehnst, dass wir jeder Einzelne seine Berufung wahrnimmt, zu der er berufen worden ist. Wir haben eben gehört, dass du gesagt hast, du hast keinen, der hier ist, zum Zorn bestimmt. Du hast keinen bestimmt dazu, dass wir unerlöst, ohne die Gnade Gottes irgendwann mal hinter den Vorhang gehen müssen. Sondern du hast dieses Leben so gemacht, beginnend mit der Geburt, dass wir Kinder segnen dürfen und sie unter deinen Segen stellen können und für sie beten können, dass sie diese Erlösung für sich persönlich annehmen, bis hin in unser Erwachsenenalter, dass wir das ergreifen. Wir sind bestimmt zum Erlangen des Heils. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen hier bitten, dass wir das neu ergreifen, dass wir das vielleicht das erste Mal ergreifen und dass wir uns bewusst machen, warum wir hier auf dieser Erde leben. Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du kommst. Wir haben vorhin gebetet, dass du Heiliger Geist kommst und dass du uns anrührst. Und Jesus sagt jetzt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du seine Stimme hörst, dann mach ihm einfach auf. Ich bete jetzt ein Gebet vor, das kannst du einfach ganz still nachbeten. Ganz still für dich. Und kannst ihm jetzt die Türe öffnen. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben. Herr Jesus Christus, ich habe verstanden, dass du mich meinst. Und ich möchte jetzt die Türe meines Lebens öffnen. Komm du in mein Leben. Mach das Licht an. Durchleuchte alle Winkel meines Hauses. Ich möchte alles hinlegen, was ich bisher ohne dich gelebt habe. Du bist stellvertretend für mich, für meine Sünden ans Kreuz gegangen. Und ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben, vergib mir meine Sünden und stelle mich wieder her. Ich möchte von nun an nachfolgen. Und danke, Vater, dass ich jetzt ein Sohn und eine Tochter des Lichts sein darf. Und dass mich nichts und niemand mehr davon abhalten kann. Und erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass ich dir gehören darf. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen gemeinsam jetzt noch ein Lied singen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr das Gebet mitgebetet habt. Wir haben nachher im Anschluss hier noch Gebet. Mach das fest, komm nach vorne, sag, hey, ich habe das Gebet mitgebetet. Wir möchten dir gerne auch eine Hilfe geben, für dich beten, wenn du Fragen hast und dass du erleben kannst, wie Gott was Neues in deinem Leben macht.